Herzlich willkommen zu unserem Abendtreff, zu dem Thema «Ist Gott eigentlich ein Lückenbüßer?» Und heute ist besonders, ich habe nämlich eine Assistentin, die während ich rede, das illustriert, was ich sage. Und ich muss hier schnell aufbauen und dann kann sie nachher loslegen. Das ist Adina Depp. Ist hier jemand gut? Vielleicht ändert so, hä? So, gut. Hoch quer. Christen sagen von sich, sie haben eine gute Botschaft. Sie sagen, wir haben die beste Botschaft der Welt. Und ja gut, das kann man behaupten, das kann man für sich in Anspruch nehmen. Aber ja, in einem Sketch überzeichnet man natürlich ein bisschen. Es war vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen, aber ist das eine gute Botschaft? Rein nüchtern betrachtet könnte man sagen, hey Moment, das war nicht eine gute Botschaft gewesen, das war eine Drohung gewesen. Wart nur, bis dir schlecht geht und dann bist du froh, wenn du Gott hast. Eine Drohbotschaft statt eine gute Botschaft. Wart nur, bis dir richtig mies geht und nicht mehr weiter gehst und dann bist du froh, wenn du Gott hast. Sonst bist du nämlich dort allein. Und die gute Botschaft, die wir sagen möchten, tönt fast so ein bisschen eben nach Treuung. Früher oder später wird der Tag kommen. Das ist die Thematik von heute. Und ich finde, das ist eine gute Frage. Vielleicht ist heute am Abend der eine oder andere hier, hat sich einladen und hat genau das so erlebt. Ich meine, dass Gott gibt. Ja, und mit Gott, sich auf Gott einlassen, warum nicht? Aber so, ich hoffe, dass da oben weiterhelfen könnte, eine gewisse Distanz, gewisse Widersprüche zwischen behaupteter der guten Botschaft und dieser Drohung abzubauen. Und für uns alle ist die Thematik wichtig. Ich bin froh, dass auch ein paar Dosen, viele Dosen von unserer Gemeinde, von was sie Christen nennen. Die Frage ist, wie reden wir über Gott? Wie rede ich über Gott? Hast du gemerkt, in dieser Verschiebung vom Evangelium von einer guten Botschaft zu einer Drohbotschaft passiert selbstverständlich etwas mit Gott? Gott wird eben zum Lückenbüßer. Sein Platz ist irgendwo weit draussen, dort, wo unsere menschlichen Möglichkeiten aufhören, dort sind wir dann froh, wenn wir jemanden haben. Und vorher, ja gut, vorher können wir es ja zum Glück selber. Wir haben ein paar Beispiele gehört. An Grenzen zwischen Leben und Tod. Ja, dort, wo der Tod dann kommt, dort sind die menschlichen Möglichkeiten irgendwie zu Ende. Dort braucht man den Gott. Grenzen von einer Krankheit, ja gut, meine mit unseren Spitälern, mit unseren Möglichkeiten, geht es recht lang, bis man Gott noch nicht wirklich braucht. Und erst wenn es dann ganz ernst ist, dann brauchen wir den Gott plötzlich. An Grenzen von Verantwortung, dort wo ein Mensch plötzlich realisiert, in meinem Leben, ich kann das nicht mehr selber tragen, da ist Schuld. Was mache ich mit dieser Schuld? Dort ist man dann plötzlich froh, wenn man Gott hat, der ihm vergeben kann. Also was ich meine, und was wir hier sehen, ein Kernbereich von unserem Leben, das ist hier jetzt zeichnet fast ein bisschen als Insel. Ein Kernbereich, wo wir es solange es ordentlich läuft. Ich kann euch helfen, ich meine Assistentin. Klar, aber sorry, dass ich bis ich auf die Idee komme. So, also. Ein Kernbereich, wo ich sicher stehe, wo ich es im Griff habe. Und irgendwie, ich meine, das Blatt ist jetzt nicht so breit, sonst hätte man das noch viel weiter rausgezeichnet, irgendwie ganz am Rand, wo meine Möglichkeiten aufhören, dort bin ich dann vielleicht froh, was ich Gott habe. Wenn heute jemand da ist und sagt, ich bewältige mein Leben auch ohne Gott, dann muss ich sagen, ich kann die Aussage schon einordnen. Das kann ich verstehen. Die Errungenschaften in den letzten Jahrhunderten, in den letzten Jahrzehnten in unserer Gesellschaft, die sind doch offensichtlich. Medizinische Fortschritte, soziale Absicherungen, Lebenserwartung, die aufgeht. Ist es nicht so, wie hier dargestellt, dass der Bereich, wo wir Gott endlich brauchen, immer weiter nach aussen verschoben worden ist? So weit draussen, dass man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, ich bewältige mein Leben ohne Gott. Die Ausweitung von den menschlichen Fähigkeiten hat die Lücke für Gott zunehmend eng gemacht. Zum Verschwinden gebracht. Und da finde ich es faszinierend, dass ja, in der Mitte des 20. Jahrhunderts, wir haben den Namen schon gehört, Dietrich Bonhoeffer, der ja nicht nur eine spannende Persönlichkeit ist, weil er als Pfarrer beim Komplott gegen Hitler dabei war, nicht nur eine tragische Figur ist, weil er wenige Tage vor Kriegsende noch hingerichtet worden ist. Nicht nur das. Sondern obwohl, dass er keine 40 geworden ist, einer der prägendsten Theologen vom 20. Jahrhundert, weil er einen scharfen Blick hatte und genau das Problem gesehen hat. Er hat gesagt, Leute, wenn wir von Gott reden und sagen, wart bis du eine Lücke hast im Leben, dann bist du froh, wenn du ihn hast. Das kommt nicht gut. Die Lücke wird immer kleiner. Die menschlichen, unsere Fähigkeiten von uns Menschen nehmen in so einem Tempo zu. Ja, das ist jetzt 100 Jahre, ja, gut, 80 Jahre her. Aber in den 80 Jahren ist einiges gegangen. Die Fähigkeiten nehmen so schnell zu, irgendwann brauchen wir Gott tatsächlich nicht mehr. Nicht erst an den Grenzen unserer Möglichkeiten, sondern mitten im Leben muss Gott erkannt werden. Nicht erst im Sterben, in Gesundheit und Kraft, nicht erst im Leiden, im Handeln und nicht erst in der Sünde will Gott erkannt werden. Man hat gehört, Jesus Christus, er ist die Mitte des Lebens. Also wir machen das wie eingespielt. Wir haben gesagt, auf das Stichwort muss das Bild fertig sein. Das ist nicht getroffen. Ich schneide. Ja. Ich bewältige mein Leben ohne Gott. Ich habe gesagt, ich verstehe, wenn das jemand sagt. Ich kann es einordnen. Aber ich habe eine Rückfrage. Was meinst du, wenn du von Leben redest? Bevor du sagst, ist doch klar, Leben ist Leben, möchte ich ein paar Worte aus der Bibel lesen. Im 1. Johannesbrief, also, ja, ganz zingerst hingen, in der Bibel, schreibt der Apostel Johannes Folgendes. Das Leben ist erschienen. Das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkündigen euch, das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und warum verkündigen wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Von wem redet hier der Apostel Johannes? Die Antwort ist sehr einfach zu finden. Man kann ein bisschen vorher lesen, ein bisschen unten lesen. Es ist keine Diskussion. Er redet von Jesus. Jesus Christus. Und ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, wie er ihn anspricht. Mit einem sehr speziellen Namen, finde ich. Er nennt ihn nicht Messias. Ich meine, das wäre ja zu erwarten, weil Propheten haben jahrhundertelang so von ihm geredet. Er nennt ihn nicht Gottes Sohn, er nennt ihn nicht Erlöser, er nennt ihn nicht Heiland, er nennt ihn auch nicht Jesus Christus, sondern er sagt, er ist das Leben. Ich finde das wegen dem verwirrend, weil Leben ist für uns ein biologischer Prozess. Wenn ich von Leben rede, dann ist das etwas, das irgendeine Zelle hat, das wächst. Und wenn es schlecht geht, dann stirbt es. Das ist für mich Leben. Ich habe doch alle früher gelernt, gibt er Antwort, atmet er und so weiter. Heute lernt man das irgendwie anders. Und wenn man die Fragen durchgemacht hat, dann weiss man, er lebt. Das ist für uns Leben. Aber das Leben, das hier in der Bibel angesprochen ist, ist offensichtlich mehr als ein biologisches Funktionieren. Es ist etwas, wo die gläubigen Juden damals, die im Alten Testament gelesen haben, die Schriften gekannt haben, schon jahrhundertelang darauf gewartet haben. Haben darauf gewartet, dass einisch eben der Messias, die Person Gottes, der Geschickte von Gott, kommen wird und das Leben in eine neue Qualität bringen wird. Der Prophet Jesaja hat es einmal so formuliert: Die Menschen leben im Dunkeln, aber jetzt sehen sie ein grosses Licht. Und die die Weihnachtsgeschichte ein bisschen kennen, ich möchte es nicht vorwegnehmen, aber die erinnern sich vielleicht daran, dass wo Johannes der Täufer auf die Welt kommt und sein Vater, der Zacharias, so von Gottes Geist erfüllt wird, dass er anfängt, prophetisch zu reden, dass er genau diese Bibelstelle aufgreift und sagt, jetzt kommt der Erlöser, wo wir darauf warten, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben. Leben. Ich kann es nicht anders verstehen, wenn ich die Verse hier einordne. Leben gibt es offensichtlich in unterschiedlicher, ich sage es mal ganz vorsichtig, Qualität. Und die Qualität hat etwas mit Licht und Finsternis zu tun. Hast du auch schon gedacht, jetzt, wo es um 5 Uhr schon dunkel wird, Ende August. Ich kann jetzt nicht von Frutigen reden, aber vielleicht, wo du in der Ferien bist, Sonne bis am 10 Uhr. Draussen hückeln, noch etwas trinken, zusammen reden, es einfach geniessen. Ist das nicht eine andere Qualität, als am 5 Uhr geht die Sonne unter und es ist kalt und man muss rein und es ist einfach... Es gibt Leben in verschiedener Qualität. Und es hat etwas mit Licht und Finsternis zu tun. Und was die Bibel hier anspricht, ist noch viel weitreichender als ein Wechsel in den Jahreszeiten, was ein bisschen früher eindunkelt. im Dunkeln sitzen, in der Finsternis sein, im Schatten vom Tod, haben wir gehört. Das ist eine triste Beschreibung. Das muss ein tristes Leben sein. Es ist Leben, solange das Herz pumpt und die Zellen funktionieren. Aber ist es Leben? Man muss sich fragen, was ist, kann hier gemeint sein? Kann er von unserem Leben reden? Ich meine, denk mal an deinen Tag heute. Bist du vorgekommen, sitzt in der Finsternis, im Schatten vom Tod. Es klingt irgendwie irreal. Und gleich ist es interessant, dass sich der Gedanke irgendwie durch die ganze Bibel durchzieht. Es ist der gleiche Apostel Johannes, der sein Evangelium, das er ja geschrieben hat, einleitet. Und wieder redet er über Jesus, in ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint nun in der Finsternis. Und da können wir schon denken, ja gut, das war halt im dunklen Mittelalter gewesen. Also noch ein bisschen vorher, aber so genau muss man es ja nicht nehmen. Wahrscheinlich meint er das, eine unentwickelte Welt, oder? Aber nein, das kann nicht sein. Und ist mir klar, das war eine harte Zeit gewesen. Damals, wo Weihnachtsgeschichte und so, wir kennen sie ja, der Kaiser und der König Herodes und Trümmer. Also, es war nicht alles schön gewesen. Aber es hat auch schöne Momente gegeben. Kinder, die geboren worden sind, Fest, das man gefeiert hat. Und das Leben dann nennt die Bibel Finsternis. Und Finsternis meint also nicht, dass alles im Leben schwer und unerträglich wird, sondern es meint, das kann man entdecken, wenn man dem Wort in der Bibel nachgeht, Finsternis steht für fern von Gott. Weil Gott beschreibt sich als Licht. Und wer nahe bei Gott ist, ist beim Licht. Und wer weg von Gott ist, fern von Gott ist, ist im Dunkeln. Und jeder, der daheim eine Zimmerpflanze hat, weiss, im Dunkeln gibt es auf die Länge kein Leben. Ich möchte das mal kühn aussprechen. Und bitte widersprich nicht gerade sofort. Gemäss der Bibel verdient das, was wir Leben nennen. Biologisches Leben. Und da rede ich jetzt bewusst auch von Glücklichem. Vielleicht sogar Sorgenfreiem, wenn es dir gut geht, Leben. Aus der Sicht vom Schöpfer ist das noch gar kein Leben. Solange nicht er mit seinem Licht dazukommen kann. Das muss ich jetzt unbedingt erklären, ist mir klar. Ich habe mal in einer deutschen Zeitschrift einen Tipp für kalte Winter oben gelesen. Fondue gibt eine gute Stimmung. Ja, da ist mir gerade der Speifer im Mund zusammengelaufen, bis ich weitergelesen habe. Es ist nämlich ganz einfach. Man nehme ein Stück Gouda-Käse und eine Flasche Rotwein. Und ich habe mir das so vorgestellt, was das für eine rosarote Soße muss geben. Und jemand, der nicht weiss, was ein echt gutes Schweizer Fondue ist, wird denken, wow, Fondue gibt gute Stimmung am kalten November oben. Aber wir, die schon mal ein echtes Fondue hatten, wir wissen, das ist kein Fondue, das ist irgendein... Wir fangen nicht einmal ein Wort ein dafür. Und vielleicht meint die Bibel, wenn sie über Leben redet, genau das. Es gibt Leben. Und es gibt Leben.
im 1. Johannes, dieser Stelle, die ich gelesen habe, steht im 1. Kapitel, Vers 4, wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in seiner ganzen Fülle erleben. Und das ist interessant. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht. Erst Jesus hat Licht auf die Welt gebracht. Und wegen dem kann die Bibel sagen, er ist das Leben. Und er ermöglicht das Leben. Und ich glaube, wir merken, wie falsch das ist, wenn man Gott irgendwo die Lücken zuordnet, wo wir selber nicht mehr weiterkommen, sondern es hat etwas mit dem zu tun, was wir hier auf diesem Bild haben. Wenn wir es noch einmal ankleben. Jesus, er ist die Mitte vom Leben. Ein Leben im Licht. Das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch. Das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Warum verkündigen wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Was macht echtes Leben aus? Ist mir schon klar, dass ich noch ein paar Begründungen schuldig bin für die steile Behauptung. Die Bibel sagt, echtes Leben, das Leben, was aus der Sicht vom Schöpfer den Begriff Leben überhaupt verdient und nicht nur eine Gouda Rotweinsauce ist, das entsteht aus einer Verbindung, aus einer Gemeinschaft zwischen einem Mensch und Jesus Christus. Ich habe es gesagt, die Begründung ist, weil Gott Licht ist. Weil Finsternis keinen Platz hat. Darum wird Leben möglich. Weil Gott Licht ist und wir mit ihm Gemeinschaft haben dürfen, sind wir die Angeleuchteten. Und so wird Leben möglich. Und ich möchte hier unterstreichen, und zwar ganz dick, echtes Leben meint die Bibel nie. Licht zu leben. Oder ein Leben unter einer Teflonschicht, wo Probleme, Sorgen, Krankheit, was auch immer, einfach abbraut, das meint es alles nicht. Aber es meint, wie wir es hier sehen, ein Leben im Licht, und zwar angeleuchtet von Gott. Macht das Sinn? Kann das sein? Vielleicht können wir es mal so durchdenken. Inwiefern hat Leben im Licht Qualität? Ich könnte jetzt das Licht ablöschen und irgendeine Tätigkeit ausüben. Und man würde sofort merken, es macht einen Unterschied, ob es Licht hat oder nicht. Im Dunkeln, ich mache zwei wesentliche Elemente für unser Leben herausgreifen. Im Dunkeln ist es schwierig, die Realität, so wie sie ist, wahrzunehmen. Weil wir sehen sie ja nur ganz schattenhaft.
kommt ein Bild in Sinn aus einem Globibuch. Als der Globi beim Alpen war, der hat ihm allerhand gefürchtige Geschichten vom Leben auf der Alp erzählt. So lange, bis der Mond aufgegangen ist, der Globi macht sich auf seinem Weg ins Tal und unterwegs sieht er eine gefürchtige Gestalt. Ihm geht das Herz in die Hose. Und so schnell wie er kann, unter Todesangst, rennt er heim. Kann kaum schlafen. Und am nächsten Tag, als er dort wieder vorbeikommt, alle Globi-Leser kennen Poeten natürlich schon lange. Am nächsten Tag, als er dort vorbeikommt, sieht er, es ist nur ein Baumstrunk, der zusammen mit seiner Fantasie ein gefürchtetes Gebilde gegeben hat. Im Dunkeln ist es schwierig, die Realität zu sehen. Wir haben Angst, wo wir eigentlich gar keine Angst haben müssten. Wir sagen jetzt ja, wir haben ja gar keine Angst. Ich mache noch ein Beispiel. Treibt uns nicht alle die Frage um, wie sehen mich die anderen? Bin ich angenommen? Bin ich gut genug? Bin ich schön genug? Liebt mich überhaupt jemand? Angst vor Ablehnung. Angst vor Bedeutungslosigkeit. Und im Licht erkennen wir, da ist ein Gott, der mich liebt. Da ist ein Gott, der mich annimmt. Der ein echtes Interesse an mir hat. Die Realität sieht plötzlich anders aus, als ich es ohne das Licht sehen kann. Oder? Und das zeigt das zweite Bild. Ich habe nicht nur Angst, die ich kennen müsste haben. Es könnte auch sein, dass ich keine Angst habe, die ich lieber Angst haben sollte. Wenn wir mit dem Auto unterwegs sind und nicht sehen im Dunkeln, wie eng die Kurve wirklich ist, kommt man plötzlich zu schnell. Eine Fehlinterpretation von Realität. Und ich meine, das ist etwas, was uns Menschen schnell passiert. Dass wir beispielsweise die Macht von unserem menschlichen Egoismus völlig unterschätzen. Denken, ich habe mich im Griff. Ich habe meine Gedanken im Griff. Ich bin sozial kompetent, ich bin freundlich und geduldig. Und es braucht gar nicht viel, bis das alles nicht mehr sehr wahr ist. Leben im Licht hilft uns, die Realität zu sehen, wie sie wirklich ist. Und zwar auf beide Seiten. Dass ich nicht Angst habe, wenn ich die Realität eben nicht erkennen. Und dass ich nicht sorglos bin, wo ich lieber Angst haben sollte. Das ist jetzt erst der Aspekt der Orientierung. Aber Gott ist ja nicht einfach der, der das Licht anknipst, sondern Jesus selber ist das Licht. Und wegen dem ist hier von Gemeinschaft die Rede. Und hier könnte man noch ganz viel dazu sagen. Frieden, Annahme, Gelassenheit, Veränderung und so weiter. Das ist vielleicht ein Thema für ein anderes Mal. Ich möchte lieber hier abschließen. Und noch einmal die Frage wiederholen. Bewältige ich mein Leben ohne Gott? Okay. Dann muss ich mich aber fragen, was meine ich mit Leben? Und ich möchte dich herausfordern, dass die Bibel sagt, es gibt ein Leben in Finsternis und es gibt Leben im Licht. Welches Leben willst du? Und die, die Leben im Licht wollen, dürfen wissen, Gott ist das Licht. Und in dem, dass sie näher zu Gott kommen, kommen sie ans Licht.
Und ich möchte hier all die ansprechen, die sich selber Christ nennen. Und einfach einen Gedanken mitgeben. Wir haben es im Sketch schon angetönt gesehen. Wir erzählen und sagen das gar nicht anklagend, aus gutem Motiv heraus. Ich hatte den Kopf weg, habe ich gebetet, Gott hat mir geholfen. Plötzlich habe ich keine mehr. Ich habe meine Brille verlegt, habe sie verzweifelt gesucht, habe gebetet und ich habe sie gefunden. Ich weiss, ich möchte sagen, dem ganz vorsichtig sagen, ich weiss um eine geistliche Realität. Und ich weiss, dass Gott uns in kleinen Sachen hilft. Keine Frage. Wegen dem mache ich das auch. So wie ich es jetzt beschrieben habe. Und wegen dem erleben wir das auch. Aber weißt du was? Wie schätzen das Menschen ein, die Gott nicht kennen? Die nicht um eine geistliche Realität wissen. Die sagen, ich habe Kopf weg gehabt. Plötzlich ist es weg gewesen. Ich habe meine Brille auch verloren. Die haben sie wieder gefunden. Und sie reden von Zufall. Und ohne, dass wir es wollen haben, haben wir Gott zu einem Lückenbüßer gemacht. Weißt du, wenn du ein Problem hast, dann hast du zum Glück noch Gott. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Bibel ganz eine andere Betonung hat. Ich bin gekommen, sagt Jesus Christus, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Und von dem möchte ich erzählen. Das ist die Botschaft, die ich weitergeben möchte. So bin ich auf der sicheren Seite, dass sie nicht plötzlich zu einer Drohbotschaft wird. Wart nur, dann bist du froh, wenn du Gott hast. Sondern erzählen, dass ein Leben zusammen mit Gott ein Leben im Licht ist. Nicht so eine bedrohliche, dunkle Tür, wo man nicht weiss, was kommt. Sondern ein Leben im Licht, wo ich weiss, es gibt Gott, der mich liebt, der mich annimmt. Und egal, was ich erlebe, egal, was ich gerade durchmache, mein Gott ist da. Und ist an meiner Seite. Das ist wunderbar. Ich möchte gerne beten. Und einladen. Einladen, mit dem Gott einfach zu kommunizieren. Und wenn du die Gott irgendwie vorgesehen hast für eine Lücke, wenn du ihn weiter weisst, lass ihn doch ein, damit es in dein Leben kommt. Jesus Christus, ich möchte dir danken von ganzem, ganzem Herzen. Ich möchte dir danken, dass du nicht weit außen bist in meinem Leben. Ich möchte dir danken, dass du nicht sagst, mach so lange, dass du kannst. Und wenn du gar nicht weiter weisst, dann kann ich dir vielleicht auch noch helfen. Sondern du sagst, ich bin das Leben. Und ich möchte, dass du Leben im Fülle hast. Und darum sollst du erfahren dürfen, dass Gott da ist. Jeden Tag. Jesus Christus, ich preise dich dafür. Amen. Fände es schön, wenn wir noch einmal das Lied könnten singen. Vergiss es nicht, dein Gott ist mächtig. Und jetzt nicht denkt für eine Situation weit, weit draussen, sondern für meinen Alltag, für jeden einzelnen Moment von meinem Leben. Danke vielmals, dass ihr so flexibel seid.